Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Berlin zugeschaltet ist Frau Hildegard Kurt. Frau Kurt, Sie sind mit in der Leitung.
Ja, guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Frau Kurt, wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Sie sind promovierte Kulturwissenschaftlerin. Sie sind Autorin und Mitbegründerin des UND-Instituts. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Eines Ihrer letzten Bücher war das Buch Lebendigkeit sei für eine Politik des Lebens, das Sie gemeinsam mit dem Philosophen Andreas Weber geschrieben haben. Und Sie sind auch an der Arbeit oder vielleicht schon fast nach der Arbeit an einem neuen Buch, das im Oktober herauskommen wird. Das heißt,
Im Sommer.
im Sommer, die neue Muse, Versuch über die Zukunftsfähigkeit. Und das war auch das Thema, zu dem wir Sie einladen wollten, hier gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Wir haben das in unserer Einleitung auch mit einem kurzen Text von Ihnen kurz umrissen, wie Sie Zukunftsfähigkeit denken. Und Sie haben da in diesem Text etwas sehr Interessantes und Spannendes geschrieben. Sie haben gesagt, eigentlich ist das Wort Zukunftsfähigkeit etwas Verkrustetes, das wieder neu aufgebrochen werden muss und neu lebendig wahrgenommen werden muss. Das sind nicht genau Ihre Worte, aber so hatte ich Sie verstanden. Ich würde gern mit der Frage beginnen, Zukunftsfähigkeit, was ist das und was hat Zukunftsfähigkeit mit Muse zu tun?
Mit einer neuen Muse, ne? Ja. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und gehöre zu denen, die ziemlich früh gefragt haben, inwiefern das Leitbild Sustainability, was ja Anfang der 90er Jahre aufgekommen ist, lanciert von der Bühne der internationalen Politik mit dem Erdgipfel in Rio de Janeiro, inwieweit dieses Leitbild also eine kulturelle Aufgabe beinhaltet. Bei Sustainability geht es bekanntlich darum, Lebens- und Wirtschaftsweisen zu entwickeln, die verallgemeinerbar wären für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Erde und die den nach uns kommenden auch noch eine Lebensgrundlage lassen. Im Deutschen gibt es zwei Übersetzungen dieses englischen Begriffs, zwei Synonyme, und zwar Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. So bin ich auf das Wort gestoßen, als Übersetzung, als einer der beiden deutschen Begriffe für das englische Sustainability. Und habe dann früh angefangen, darüber nachzudenken, wie seltsam Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit beinhalten ja völlig unterschiedliche Bedeutungswelten. Inzwischen hat sich eher der Begriff Nachhaltigkeit eingebürgert, der stammt aus der Forstwirtschaft und bedeutet, man solle in einem Wald nicht mehr Holz schlagen, als in wirtschaftlich überschaubarem Zeitraum auch wieder nachwächst. Das ist also das Prinzip der Vorsorge. Wunderbar, wenn wir das beherzigen würden in unserer globalisierten Wirtschaft, dann hätten wir eine enkeltaugliche Welt. Zukunftsfähigkeit ist etwas ganz, ganz anderes. Da steckt ja eine Fähigkeit drin. Das heißt, hier wird der Akteur des ganzen Geschehens eigentlich ins Blickfeld gerückt. Der Träger dessen, was auf der von Menschen bewohnten Erde geschieht, als jemand, der die Fähigkeit hat, etwas, was existiert, zu begreifen, zu erkunden, zu verstehen, nicht nur auf der Grundlage von bisherigen und von gewusstem und von gemachten Erfahrungen, sondern wahrscheinlich, ich nehme an, dass wir die einzigen Lebewesen sind, die das, was ist, auch erkennen können in dem, was an Potenzial in ihm steckt, was also noch gar nicht verwirklicht ist, aber sich verwirklichen kann. Und in dem Maße, wie ich etwas, was noch nicht existiert, wahrnehme, für wahrnehme oder auch nicht, forme und gestalte ich es mit, sodass Zukunftsfähigkeit bedeuten würde, Orientierung zu beziehen, nicht allein aus dem, was faktisch vorliegt, sondern sozusagen empfänglich zu sein für die Werdekräfte der Welt, die solche Empfänglichkeit brauchen.
Jetzt haben Sie das schöne Wort empfänglich hier mit reingebracht. Und ich würde das Wort empfänglich jetzt auch mit diesem Begriff der Muse in Zusammenhang bringen, den Sie ja auch als Buchtitel gewählt haben. Und der klassische Begriff der Muse, der aus der Kunstgeschichte kommt und der auch in diesem Sinn wahrscheinlich vielen Menschen gebräuchlich ist, ist ja der Künstler, der im wörtlichen Sinn von der Muse geküsst wird. Und das ist sozusagen der kreative Augenblick, in dem durch den Kuss der Muse etwas in die Wirklichkeit kommt. Was hat Sie an diesem Bild im Zusammenhang mit Sustainability, mit Zukunftsfähigkeit so angesprochen, dass Sie gesagt haben, das ist nicht nur für den Künstler, sondern das ist etwas, das auch für uns Menschen im Allgemeinen ein wichtiger Begriff ist?
Dieses Bild, das ist ja ein Bild, dass eine neue Muse auftrete, habe nicht ich geprägt, sondern das stammt aus einem Manifest von Josef Beuys. Beuys hat Anfang der 80er im Martin-Gropius-Bau eine Installation namens Hirsch-Denkmäler gezeigt, zu der ein Manifest gehörte. In diesem Manifest heißt es sinngemäß: Jetzt ist die Lage der Welt so kritisch geworden, dass aus dem Kreis der traditionellen Musen eine neue Muse hervortritt. Und diese Muse stehe für das neue Verständnis von Kunst, was nämlich beinhaltet, dass jeder und jede von uns fähig und berufen sei, schöpferisch mitzuwirken, daran, die Welt überhaupt erst in eine humane Verfassung zu bringen. Das ist also ein Bild, was Beuys geprägt hat. Anfang der 80er, seltsamerweise, hat die Beuys-Forschung nie die neue Muse, wahrgenommen, möchte ich mal sagen. Und es gibt einige Beuys-Interpreten wie Johannes Stütgen, der ein bisschen dazu gearbeitet hat, aber eher wenig. Die neue Muse, meine Arbeit handelt davon, zu erkunden, ob wir diese neue Muse, die davon handelt, alle Menschen als genuin, als wesenhaft schöpferische Mitgestalter wahrzunehmen, ob wir sie als Muse der Zukunftsfähigkeit verstehen dürfen, was wiederum uns helfen würde, diesen abstrakten Begriff der Zukunftsfähigkeit in einen imaginativen Kontext hineinzustellen und zugleich als eine schöpferische Kraft spürbar werden lassen.
Und als eine schöpferische Kraft in einem sehr unmittelbaren Sinn, weil Sie haben jetzt mehrere Bilder zusammengelegt, die ich sehr spannend und sehr inspirierend finde. Das eine ist die Empfänglichkeit, von der Sie gesprochen haben. Das andere mit dieser neuen Muse, die anscheinend, wie Sie sagen, ein Begriff von Josef Beuys ist, aber eben mit dem Beuyschen Verständnis oder mit dem Beuyschen Anspruch, dass ja nicht nur der sogenannte Künstler ist, sondern wie das ja doch sehr bekannte Beuysche Wort ist, alle Menschen sind Künstler, dass hier etwas offensichtlich von Ihnen angesprochen wird, nämlich dass die Zukunft in ihrem Potenzial, in ihrem noch nicht von uns, wenn ich das so sagen darf, schon gehört werden kann. Das heißt, dass wir als Spezies eine Spezies sind, die in ihrer Empfänglichkeit nicht nur für das Faktische empfänglich ist, für das, was ist, sondern für das, was eben noch nicht ist, aber in diesem noch nicht sein als Potenzial schon anwesend ist, wenn ich dem nachgehe, wie ich sie verstehe. Und das ist ja doch eine sehr auch feinfühlige Herangehensweise an die Frage von Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Hier geht es ja nicht nur um unsere rationalen Fähigkeiten, sondern hier geht es um unser Wachsein, um unser Wahrnehmen können eines sehr feinen Potenzials, das uns, und korrigieren Sie mich, wenn ich Sie hier falsch verstehe, als Menschen eben schon zugänglich ist.
Unbedingt, ja. Die Fähigkeit, nicht nur auf die Zukunft hinzudenken, sondern buchstäblich von der Zukunft her wahrnehmen können, denken können, handeln können. Das ist ja auch der Kern der Arbeit Otto Scharmers, den die, ich nehme an, alle unsere Mithörenden kennen, von der Zukunft her führen. Die neue Muse steht diesem Ansatz, der in der Theorie U zum Ausdruck kommt, an der Seite als Verkörperung der Tatsache, dass es sich bei dieser Zukunftsfähigkeit um eine schöpferische Kraft handelt, die uns befähigt, unsere Erkenntniskraft über den Bereich des bloß Rationalen hinaus zu erweitern. Und das ist auch wahrscheinlich mit der Grund, weshalb man jetzt erst beginnt, sich dieser neuen Muse als Sinnbild eines transrationalen Wahrnehmens und Denkens zuzuwenden, weil es ja doch mit zur Signatur der unmittelbaren Gegenwart gehört. Wir spüren allenthalben, dass die rein und bloß rationalen Erkenntniswege und Erkenntnisformen nicht mehr tragen und keine nicht mehr genügend Orientierung abgeben. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, wenn das Rationale als Grundlage für gesellschaftliches Handeln und gesellschaftliche Ordnung nicht mehr ausreicht, wo gibt es dann erweiterte Grundlagen für ein freies und gleichzeitig verantwortungsvolles Handeln? Das ist die Fähigkeit, zu der die neue Muse begaben will, sage ich jetzt mal bildlich gesprochen. Mhm. Ja.
Das Wort transrational, das Sie hier verwenden, hat ja einen großen Anspruch. Es übersteigt unser normales Verständnis von rational, aber es beinhaltet es auch. Es ist also nicht einfach nur ein Zurückgehen in vorrationale, mythische, magische Weltzugänge. Es ist ein Wort, das rational nicht abwertet, sondern sagt, da ist mehr möglich als das Rationale. Da ist ein neuer Zugang zur Wirklichkeit, der für uns heute wichtig ist. Was verstehen Sie unter diesem Transrationalen? Was ist damit gemeint?
Also es ist genau so, wie Sie sagen, kein Zurückgehen in vorrationale Erkenntniswelten und Seinsweisen, sondern das Erkennen der Notwendigkeit, ja, dass einfach die rationale Weltdeutung in zunehmend komplexen Verhältnissen nicht mehr die Orientierung gibt, die wir brauchen. Und ein ganz unübersehbares Symptom dafür sind ja diese Irrationalismen, die jetzt quasi wie Irrlichter auf der politischen Bühne zu beobachten sind. Denken Sie an das Stichwort postfaktisch, dass man also die Ordnung des oder die rationale Weltdeutung ablehnt, weil man sie als zu eng, als nicht tragfähig, als erstickend, als verdinglichend, als isolierend, als entfremdend erlebt, aber nicht in einem, wie soll ich mal sagen, man lehnt das Rationale ab und kippt in ein Irrlichtern. Wenn wir aber eine Welt gestalten möchten miteinander, die lebensfördernd ist, die sozial und ökologisch gerecht ist, die wünschenswert ist, dann müssen wir schauen, wo gibt es Erkenntniswege und Quellen, die schlicht weiterreichen als die bloße Ratio.
Was für Erkenntnisquellen sind das? Woran denken Sie, wenn Sie sagen, es gibt erweiterte Erkenntnisquellen, die mehr als unser rationaler Zugang, nicht weniger als unser rationaler Zugang, sondern mehr als diese sind?
Ja, da fällt mir jetzt als erstes, als erster Erkenntnisweg ein, zu beginnen, sich, ich sag jetzt mal, zu emanzipieren von einem Zeitbegriff, der nur linear ist und der für die rationale Weltordnung charakteristisch sein dürfte. Dieses lineare Aufeinander, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, was logisch kausal dann auch aufgefädelt werden und oder zurückgefädelt werden kann. Wenn wir sagen, wir haben die Fähigkeit von der Zukunft her wahrzunehmen und zu denken, verlassen wir ja schon diesen linearen Zeitbegriff und gehen in eine umfassendere Zeitdimension hinein, die davon handelt, ja, im Grunde genommen eine vertiefte Gegenwärtigkeit zu finden, ein intensiviertes Gegenwärtigsein, das mich überhaupt erst befähigt, Impulse aus der Zukunft entgegenzunehmen. Mhm. Also wie kann ich in eine Präsenz hineinfinden, die mich erreichbar macht für den Kuss der Muse? Mhm.
Diese vertiefte Gegenwärtigkeit, ich glaube, das ist vielleicht ein Schlüssel, diese transrationale Dimension auch in der eigenen Erfahrung wahrnehmen zu können. Weil, so würde ich das zumindest verstehen, unser rationaler Zugang oft verstellt ist, einfach von den Gedanken, den Schlüssen, auch dem mentalen Raum, in dem sich Gedanken bewegen. Diese Gegenwärtigkeit ist letztendlich auch eine intuitive Ahnung. Und diese intuitive Ahnung ist eben nicht nur eine intuitive Ahnung des Gegebenen, sondern auch eine Wahrnehmung. Das ist ja auch spannend, weil Gegenwart, so wie ich sie verstehe, nicht nur das beinhaltet, was gerade jetzt ist, sondern auch das beinhaltet, was gerade jetzt möglich ist. Weil oft, wenn wir von der Gegenwart sprechen, denken wir, ich würde sagen, an eine verengte Gegenwart, die nur das meint, was gerade jetzt ist. Aber außer Acht lässt, dass die Möglichkeit ja auch eine gegenwärtige Möglichkeit ist. Das heißt, die Zukunft, wenn ich das so sagen darf, die klopft ja jetzt schon in der Gegenwart an.
Sehr schön. Ja?
Und dieser ästhetische Zugang, den Ihr Musebegriff hier ja auch mit aufgreift, ist, dass ich dieses Klopfen höre und dass ich wahrnehme, da ist eine Möglichkeit, die ist nichts anderes als das. Sie ist eine Möglichkeit, sie ist noch keine Wirklichkeit in dem Sinn. Sie ist noch nicht zu sagen faktisch, sie ist nur möglich. Aber, und da bin ich gespannt, ob Sie das ähnlich wahrnehmen, diese Möglichkeit, die ist nicht neutral, die schwebt nicht sozusagen neutral im luftleeren Raum, sondern die hat eine Qualität, nämlich eine Qualität, dass hier in dieser Möglichkeit auch eine Tendenz liegt, Wirklichkeit werden zu wollen. Das heißt, da ist eine Kraft drinnen. Möglichkeit, die ist nicht einfach so eine Möglichkeit und die ist dann irgendwie so neutral irgendwo rumschwimmen, sondern Möglichkeit beinhaltet eigentlich in sich schon den Drang, wirklich werden zu wollen. Und das Spannende, finde ich, und auch da bin ich sehr gespannt, ob Sie das ähnlich sehen, dass diese Möglichkeit ja eigentlich nur in einem bestimmten Feld Wirklichkeit werden kann, nämlich in dem Bewusstsein, in dem sie als Möglichkeit erscheint. Und dann liegt die Frage in uns, sind wir in der Lage, erstens den Ruf zu hören und zweitens sind wir in der Lage, auf diesen Ruf zu antworten.
Sehr schön. Ich bin sehr dankbar dafür, dass dieses Format, was wir da gerade praktizieren miteinander, dass es kein Interview ist, sondern ein Gespräch wirklich. Ja, sehr schön. Ja, also braucht es Intuition. Ich stelle mir vor, die neue Muse, diese geistig-seelische Wirkkraft aus dem Möglichkeitsraum heraus, die ist immer da. Im Prinzip ist die immer da. Das ist eine Dimension der erweiterten Wirklichkeit. Nur ich bin oft nicht da. Ja, ich bin in der Regel gefangen in meinen Automatismen in meinen Gewohnheiten, meinen Konditionierungen in meiner Agenda, in allem, was ich aus der Vergangenheit und aus dem bisherigen mit mir herumtrage und was mich komplett absorbiert. Das heißt, um küssbar, ja, um küssbar zu werden für die neue Muse, käme es darauf an, eine Lebenspraxis zu finden, wo ich in eine Präsenz hineintreten kann, wo ich entautomatisiere, wo ich anfangen kann, mich zu verlebendigen, wo ich gewärtig werde, wo ich auch aufhöre, perfekt sein zu wollen, weil dann kann sie mich auch nicht erreichen, wo ich also all diese Panzerungen ablege, die wir so als mit unserem Alltagsbewusstsein herumtragen, weil durch diese Panzerungen hindurch, wie will sie mich berühren, wie will sie mich erreichen, wie will sie mich küssen? Das heißt, ich muss mich berührbar, absichtsvoll berührbar machen, was natürlich auch heißt, ich muss mich verwundbar machen. Das ist ein anderer Aspekt, zu dem kommen wir vielleicht noch. Und das, was sich dann als Möglichkeitsraum auftut von diesem Impuls, der aus der, wie Jean Gebser sagen würde, aus der latent gegenwärtigen Zukunft zu mir kommt, hat ganz gewiss mit mir zu tun. Das meint mich. Es meint mich.
Zwei Sachen, die ich jetzt sehr spannend finde. Das eine, dieses Betonen der Möglichkeit, dass ich nicht anwesend bin, dass ich nicht da bin. Ich glaube, das ist auch etwas, das es wert ist, einfach sich sehr langsam anzusehen, weil wir uns dessen oft nicht bewusst sehen. Weil oft denken wir, was meinst du? Natürlich bin ich hier. Aber so, wie Sie das angesprochen haben, sind wir so in unseren eigenen konditionierten Schleifen verfangen, dass wir eigentlich in der Offenheit der Gegenwart nicht anwesend sind.
Ja, ganz genau. Und das können wir auch auf die gesellschaftliche Ebene übertragen. Die nicht zukunftsfähige Industriemoderne zeichnet sich dadurch aus, dass sie alles verdinglicht, verzweckt, verobjektiviert, vernutzt, berechnet, verrechnet und aus diesem Kalkulieren und Verdinglichen heraus quasi wie in einem die Welt wie durch ein Gitter hindurch sieht. Ich stelle mir immer vor, wie durch ein Rechenblatt hindurch und sich dadurch selbst in einen kollektiven mentalen Käfig hineinbegeben hat, der es so gut wie also unmöglich macht, etwas aus dem Möglichkeitsraum gemeinschaftlich aufzunehmen, was mehr wäre als bisheriges in verwandelter, in anderem Gewand. Ja, und das ist auch die gesellschaftliche Dimension von Zukunftsfähigkeit. Wo können wir Räume schaffen, in denen wir uns gemeinschaftlich aus diesen Automatismen, Konditionierungen und mentalen Mustern herausholen? Ich habe letztes Jahr in der Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhof gearbeitet. Das ist eine intentionale Gemeinschaft in Baden-Württemberg, wo sich auch mit diesen Fragen befasst. Und eines Morgens sagte jemand am Frühstückstisch, warum arbeitest du zu Zukunftsfähigkeit? Worauf es ankommt, wäre doch eigentlich Gegenwartsfähigkeit. Und da habe ich gesagt, du hast vollkommen recht. So ist es.
Wobei, so wie ich sie einfach höre, Zukunftsfähigkeit und Gegenwartsfähigkeit sich überhaupt nicht ausschließen. Im Gegenteil, der Punkt ist gerade, dass die Gegenwart die Zukunft schon beinhaltet. Dass die Zukunft in der Gegenwart schon aufleuchtet und eben unsere Wachheit braucht, wahrgenommen zu werden.
Richtig, ganz genau. Ja. Und dann kommt noch etwas sehr Spannendes hinzu. In dem Moment, wo ich anfange, meine Zukunftsfähigkeit zu entdecken und zu praktizieren, kann ich sogar die Vergangenheit verwandeln.
Können Sie das in ganz kurz ausführen? Ja, sagen Sie mehr dazu.
Ja, wo das interessiert mich, ja. Ja, wo ich anfange, wirklich präsent zu werden, wo ich aufmerke, wo ich mich entautomatisiere, wo ich mich herausrecke aus meinem Gleis, aus meinem Panzer, aus meinen Automatismen, kann ich, ich sag mal ein Beispiel, ein ganz starkes Beispiel ist Willy Brandt, sein Kniefall vor dem Mahnmal der ermordeten Juden in Warschau. Das war nicht im Programm vorgesehen. Es war ein Kuss der Muse. An diesem Ort hat ihn etwas in ein Aufmerken gebracht. Etwas hat ihn berührt, hat ihn angerührt. Mhm. Ein Impuls, eine Intuition, ein Verstehen, sodass aus dem Moment heraus etwas, was er gewusst hat, nämlich das Wissen um diese gigantische Schuld, die sich in der scheinbaren Vergangenheit auftürmt, wo dieses Wissen zu Gewissen geworden ist. Mhm. Er kniet sich nieder, vollzieht einen Akt aus dem Impuls des Gewärtigseins heraus, und dadurch konnte das, was in der Vergangenheit aufgetürmt war an Schuld und was dann in das vergiftete deutsch-polnische Verhältnis geführt hatte, verwandelt werden in etwas Zukunftsvolles, nämlich es war der Beginn der Ostpolitik.
Mhm. Ja? Es war der Beginn der Ostpolitik und es war auch der Beginn einer deutschen Gewissenskultur. Weil
es ist ja nicht, ja.
Etwas, das wir uns hier in Deutschland ja gar nicht so bewusst sind, dass Deutschland, und das hat ja fast was Ironisches, als moralische Großmacht wahrgenommen wird, weltweit.
Ja.
Und der Grund dafür besteht darin, dass Deutschen wie Willy Brandt, und es ist nicht die gesamten Deutschen, aber Deutsche wie Willy Brandt in der Lage waren, auf etwas so Ungeheuerliches wie Auschwitz oder in diesem Fall auch das Warschauer Ghetto zu reagieren.
Sich ihm zuzuwenden, ihm ins Antlitz zu schauen, es zu vergegenwärtigen.
Und das gerade auch als Staatschef mit dieser symbolischen Bedeutung hier tun zu können, hat, und das finde ich schon einen interessanten Gedanken, die Geschichte verändert.
Ja, ganz genau. Und wir brauchen aber zum Glück nicht zu meinen, dass wir als Deutsche, dass uns diese Fähigkeit auszeichnen würde. Denken Sie an die Versöhnungskommission in Südafrika. Ist vom Ansatz ganz ähnlich. Ja,
absolut.
Indem wir gemeinschaftlich beginnen, gesellschaftliches Unrecht, gesellschaftliche Verbrechen anzuschauen, sie nicht mehr ignorieren, sie nicht mehr unter den Teppich kehren, sondern sie anschauen, sie vergegenwärtigen, kann das geschehen, dann kann dieses Vergangene, es kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber Vergangenes Leid und Unrecht kann etwas von seiner Toxizität verlieren, sodass es nicht mehr die Gegenwart kontaminiert. Ja? In Tunesien versucht man jetzt das auch ähnlich. Man versucht neuerdings seit letztem Jahr die ganzen Verbrechen der kolonialen Zeit bis zum arabischen Frühling via Fernseh-, Live-Sendungen aufzuarbeiten, weil man sich davon verspricht, dass die ohnehin labile Demokratie dort weniger durch die toxische Vergangenheit vergiftet werden würde. Mhm. Das ist doch spannend, dass wir aus Vergegenwärtigung heraus die Vergangenheit verwandeln können. Mhm.
Weil, und das ist interessant, weil es ist, glaube ich, auch intuitiv wahrnehmbar, gerade der Schrecken von so etwas Schrecklichem wie die südafrikanische Apartheid oder dieser Völkermord, den Indonesien in den 60er Jahren passiert ist, der bei uns ja größtenteils unbekannt ist, aber das war ja wirklich ein Völkermord ungeheuren Ausmaßes, der damals vor allem an einer fortschrittlichen Gewerkschaftsbewegung dort vom Militärregime basiert ist. Das veränderbar ist einfach durch Menschen, die sich darauf einlassen.
wenn wir da mal anfangen würden, mehr noch und bewusster, intentionaler Strategien zu entwickeln, die dieses Verwandeln, dieses Entkontaminieren der Vergangenheit bewerkstelligen, würden wir damit durch ein Verändern der Vergangenheit eine wünschenswertere Zukunft anlegen. Mhm. Und das genau ist ja auch der Gedanke von Hannah Arendt, die, wenn sie von Geburtlichkeit spricht, die denkt ja den Menschen nicht vom Tod her, wie ihr Lehrer Martin Heidegger, sondern von seiner Geburtlichkeit. Der Mensch ist das Wesen, was in jedem Moment neu beginnen kann. Mhm. Das ist so berührend. Und zwar Kraft der Fähigkeit zu verzeihen, laut Hannah Arendt, und zu versprechen. Das heißt, ich verzeihe, das haben wir gerade angeschaut, und das Versprechen ist, ich entwickle eine Intention in mir im Blick auf die Zukunft. Und dadurch kann ich einen Möglichkeitsraum schaffen.
Und interessant ist, dass in beiden Worten, die Sie verwenden, im Verzeihen und im Versprechen, einmal gewandt auf die Vergangenheit, das andere Mal gewandt auf die Zukunft, ich als ganzer Mensch gemeint bin. Ich kann nicht verzeihen, ohne als ganzer Mensch mich dem zu öffnen. Ich kann auch nicht versprechen, ohne mich als ganzer Mensch dem Möglichen zu öffnen. Weil Versprechen heißt ja nichts anderes, als für eine Möglichkeit einzustehen und sagen, ja, ich stehe dahinter, ich verspreche das. Mhm. Ich würde gern auf drei Worte eingehen, die Sie vorher so schnell in den Raum gestellt haben, in denen meines Erachtens viel von der Verkrustung steckt, die unseren Zugang sowohl zur Vergangenheit, aber vor allem auch zur Gegenwart und Zukunft beinhaltet. Nämlich, Sie sprachen von Verdinglichung, von Verzwecklichung und von Verrechenbarkeit.
Ja.
Und das sind Worte, die als Worte begrifflich sind, also die griffig sind. Mhm. Aber wenn man diese Worte genauer ansieht, Verdinglichung heißt ja, dass wir die Wirklichkeit als Ding wahrnehmen, das einfach so steht, indem die Latenz, um hier Jean Gebs' Wort mit aufzubringen, die Latenz, die in jeder Gegenwart von jedem Anwesenden da ist, das ist nicht, Dinge sind nicht nur ein Ding, in Dingen steckt die Möglichkeit als Latenz schon drinnen. Dinge sind auch nicht rein Zweck-Mittel-Verhältnisse, also verzweckbare Dinge. Hier ist eine rationale Verkürzung der Wahrnehmung. Wenn ich alles im Sinne von einem Zweck wahrnehme, also in einem Mittelverhältnis, habe ich einen bestimmten Weltzugang schon mitgedacht, der unser modernistisches Weltbild schon ausdrückt. Also alles als Zweck für etwas wahrzunehmen, heißt Dinge auf Zwecke zu reduzieren, sie nicht in ihrer eigenen Lebendigkeit wahrnehmbar zu machen und alles in seiner Verrechenbarkeit wahrzunehmen, also berechenbar war, heißt, alles, was nicht berechenbar ist, nehme ich auch nicht wirklich wahr. Das heißt, hier ist eine Verkürzung der Weltwahrnehmung, die es einfach mal bedarf, ich sag's ganz einfach, auszuatmen, loszulassen und zu sehen, da ist noch viel mehr. Und in diesem viel mehr, was primär ein Mehr an Ahnung ist, wird das der Reichtum der Gegenwart und auch der Reichtum der Zukunft, die in der Gegenwart schon angelegt ist, sichtbar. Und ich nehme an, das sprechen Sie auch an, wenn hier von der Muse gesprochen wird.
Ja, ja, also danke, dass Sie darauf zurückkommen. Wir haben im Deutschen, in der deutschen Sprache zwei Begriffe, also ein Begriffspaar, was das, was Sie jetzt beleuchten, transportiert. Diese Begriffe werden als Synonyme betrachtet, beinhalten aber zwei vollkommen verschiedene Seinsdimensionen. Und zwar ist es der Begriff der Realität und der Wirklichkeit. Mhm. In dem Begriff Realität steckt lateinisch res, Ding, Sache. Die Realität ist also eine Weltwahrnehmung, in der das, was ist, als Ding erscheint, als Objekt, als objektivierbar, als handhabbar, als messbar, als machbar, als ja, und wo es so scheint, als sei alles zu erreichen, wenn wir nur genügend Geld haben, genügend Technik und clever genug sind. Das ist so in Kurzform so eine Weltwahrnehmung im Modus der Realität. In Wirklichkeit, die Wirklichkeit bezeichnet die eher energetische Sphäre des Seins. Energia, griechisch, lateinisch, bedeutet Wirkkraft oder wirkende Kraft. Also in dem Wort Wirklichkeit steckt eine Weltwahrnehmung, die eher energetisch ist, die also prozesshaft ist, die Dinge nicht isoliert voneinander betrachtet, sondern im permanenten Werden und Wandeln und in Beziehung zueinander. Wir können sagen, dass unsere moderne Weltwahrnehmung ganz und gar im Modus der Realität eigentlich sich verortet. Und wenn wir zukunftsfähig werden wollen, käme es darauf an, die Wirklichkeit, sprich die energetische, relationale Dimension des Seins neu ernst zu nehmen und neu als Kompass zu entdecken für das zu Tuende.
Und das, was Sie beschreiben, würde ich auch als eine wirklich wichtige Beschreibung des Transrationalen sehen. Weil die Realität, wie Sie beschreiben, ist auch etwas, was rational dinglich fassbar ist. Die Wirklichkeit, und das ist das Trans an diesem Transrationalen, sagt nicht, dass die rationale Zugang, auch die rationale Beurteilung, wir versuchen auch gerade ein sehr rationales Gespräch zu führen, das wirklich auch Argumenten zugänglich ist und einem Ursache- und Wirkungsverhältnis zugänglich ist, aber das eben auch zulässt, dass hier Wirklichkeiten, also in dem Sinn, wie Sie es angesprochen, Wirkkräfte wahrnehmbar sind, die nicht anders als intuitiv ahnend wahrnehmbar sind, insofern rational nicht fassbar. Das heißt nicht, dass ich als rationaler Mensch die Rationalität aufgeben muss. Ich muss mich nur darauf einlassen, wenn ich hier wirklich Acht gebe, dass hier Dinge wirkkräftig sind, einfach nur, weil sie als Ahnungen anwesend sind. Und da ist völlig egal, ob das jetzt ein materielles Ding, eine Idee, eine Energie oder was immer ist. Alles, was einfach wahrnehmbar ist, auf welcher Ebene, hat in unserem Bewusstseinsraum eine Wirkkraft und ist insofern eine Wirklichkeit, die Teil unseres Weltzugangs sein kann. Da muss ich aber sozusagen auch die Krustung des rein rational Fassbaren öffnen, nicht loslassen, weil das Rationale meines Erachtens wichtig ist, auch für die Kritikfähigkeit, aber wahrzunehmen, es gibt Dinge, die rational zwar nicht fassbar, aber intuitiv wahrnehmbar sind. Und deswegen sind sie noch lange nicht wirklich.
Ganz schön, ja.
Und sich dem gegenüber zu öffnen, heißt, diese Möglichkeitsräume, die Sie hier ansprechen. Und wir sprechen ja, wenn wir von Zukunftsfähigkeit sprechen, dass wir diese Möglichkeitsräume uns diesen Möglichkeitsräumen nicht verschließen. Und zwar auch ihren Subtilitäten nicht verschließen. Das heißt aber, wir müssen hier in uns Wahrnehmungsräume öffnen, die reine Ahnungsräume sind, von denen ich nicht rational Dinge festnageln kann. Und ohne deswegen meine Rationalität aufgeben zu müssen, kann ich trotzdem diese Offenheit entwickeln. Das ist eine Kultur, die haben wir zumindest als gemeinsame gesellschaftliche Kultur so noch nicht entwickelt.
Schön, ja. Also, dass man sagen könnte, um diese Möglichkeitsräume zu erschließen, bedarf es einer bestimmten Geisteshaltung. Einer Geisteshaltung, die offen ist. Am Anfang bei der Arbeit am Buch habe ich von einer empfangenden Geisteshaltung geschrieben, bis mir bewusst wurde, dass es ja extrem weiblich ist. Ja, eine empfangende Geisteshaltung. Im Grunde genommen hat es ganz viel von einer empfangenden Geisteshaltung, weil ein solches Weltwahrnehmen davon handelt, zu spüren, was jetzt an Neues in die Welt kommen will, oder gebraucht wird, damit die Welt nicht zugrunde geht, kann weniger gemacht werden, sondern es will eher erkannt werden und eingelassen werden und wahrgenommen und für wahrgenommen und anerkannt werden. Ja, das hat also was mit empfangender Geisteshaltung zu tun. Das habe ich aber dann abgemildert im Buch. Jetzt charakterisiere ich diese Haltung, die es braucht, um den Möglichkeitsraum wahrzunehmen. Ich charakterisiere sie jetzt als resonanzfähige Geisteshaltung. Ja, ja. Und im Unterschied zu einer eher, ja, zu der Geisteshaltung des Homo Faber, die ja nur zu bekannt ist. Ja. Und ich stimme Ihnen sehr gerne zu. Es kommt nicht darauf an, wir brauchen die Ratio. Das Einzige, was es zu korrigieren gäbe, wäre, dass wir anfangen zu unterscheiden, wo wird die Ratio gebraucht und wo ist sie eher destruktiv. Dass wir also eine Fähigkeit kultivieren, die Hildegard von Bingen die Diskretio genannt hat, die Unterscheidungskraft. Wo brauchen wir die Ratio und wo führt sie uns in die Irre? Das haben wir bis jetzt in unserer Geschichte der Moderne nicht so gut geübt.
Was ich in Ihrem Begriff der Resonanzfähigkeit auch wirklich wichtig empfinde und das auch in Abgrenzung oder in Weiterentwicklung dieses Begriffs der Empfängnisfähigkeit oder der Empfänglichkeit.
Empfängliche Geisteshaltung.
Ist, weil Empfänglichkeit zwar eine radikal wichtige Voraussetzung ist, aber nicht alles.
Ja.
Weil wir sind ja nicht nur empfangen, sondern diese Empfänglichkeit beinhaltet ja auch einen Aufruf zu antworten. Das heißt, wir als freier Mensch, in unserer freien Fähigkeit Antwort zu geben, ja, in diesem Sinn von Verantwortlichkeit, Antwort zu geben, sind ja in dieser Empfänglichkeit schon angefragt. Das heißt, das ist nicht nur passiv. Es hat diese Empfänglichkeit, aber es verlangt unsere Fähigkeit als Individuum und wenn man dieser Dualität bleibt, die Sie von männlich-weiblich angesprochen haben, würde das sozusagen den männlichen Teil ansprechen, wo wir antworten und uns einlassen. Und das ist ein Punkt, wo etwas ganz Spannendes und meines Erachtens Mysteriöses passiert, weil hier meines Erachtens der Widerspruch zwischen Empfänglichkeit und Aktivität zwischen Hingabe und Wille, Polaritäten, die wir normalerweise in ihrer Polarität wahrnehmen, eigentlich nicht mehr widersprüchlich sind. Es gibt einen Punkt, wo Hingabe und Wille letztendlich aus der gleichen Quelle kommen. Das heißt, wo mein Wille nicht mehr sozusagen der Realität oder der Wirklichkeit entgegengesetzter Wille ist, sondern er kommt aus meiner Empfänglichkeit. Aber er braucht mich auch. Und da betreten wir schon sehr, sehr subtile Bereiche, wenn wir sagen, das braucht es, um zukunftsfähig zu sein.
Und wir spüren, dass Zukunftsfähigkeit davon handelt, in einem sehr tiefen Sinne in Verbindung zu sein und in Beziehung zu sein.
Ja. Wenn Sie sagen, in Verbindung zu sein und in Beziehung zu sein, darf ich einfach nachfragen, in Verbindung und Beziehung zu was?
Ja, in Beziehung, in Verbindung zu dem, was mich braucht, was mich ruft, was mich erreichen will, was mich berühren will. Und aus diesem Verbundensein, aus dem in Beziehung mit dem Zukunftsimpuls heraus, diese Willensqualität zu generieren, die dann aus meinem Berührtsein eigentlich entsteht. Mhm. Und die quasi die Gestalt meines Berührtseins wird. Mhm.
Weil es ist einerseits, so würde ich das auch wahrnehmen, diese Empfänglichkeit und Beziehungsfähigkeit zu dem, was mich ruft. Aber es ist auch die Beziehungsfähigkeit, ich will mal sagen, des Beziehungsraums. Zum Beispiel das, worüber wir gerade sprechen, dieser Möglichkeitsraum, der sich in diesem Gespräch zwischen uns aufspannt, ist ja kein Möglichkeitsraum, der sich sagen nur für mich aufspannt oder nur für sie aufspannt. Er kommt eigentlich aus diesem gemeinsamen dialogischen Raum. Es braucht dieses Wir und diese Beziehungsfähigkeit, hier auch diesen dialogischen Raum Raum sein zu lassen, um hier eine Möglichkeitsdimension wahrzunehmen, die mir allein nicht zugänglich ist. Das heißt, in jedem guten, wirklichen Gespräch, in jeder wirklichen Begegnung entsteht letztendlich eine Weite des Raumes, auch des Raumes der Möglichkeit, der weit über das hinausgeht, was mir allein zugänglich ist. Und das stimmt, sagen wir, für ein Gespräch wie dieses, für einen Dialog wie dieses. Letztendlich würde ich aber sagen, das betrifft uns alle, auch in der Dimension als Gesellschaft, füreinander, miteinander so beziehungsfähig zu sein, dass sich hier auch im Ganzen ein Möglichkeitsraum auftut, den wir nur gemeinsam wahrnehmen können. Würden Sie auch so weit gehen?
Ja, unbedingt, unbedingt. Und danke, dass Sie diesen Aspekt jetzt noch einbringen, denn in der Tat, wenn die neue Muse jeden und jede von uns meint und berühren will, dann heißt das, sie verändert auch den Raum zwischen den Menschen. Mhm. Ja, denn der Raum zwischen aktivierten, innerlich aufmerkenden, innerlich präsent werdenden, innerlich verlebendigten Individuen ist ein generativer Raum, aus dem Möglichkeiten entstehen, die ich aus mir selber heraus niemals generieren könnte. Mhm. Ja, und die neue Muse lädt dazu ein, den Raum zwischen den Menschen neu zu würdigen, ihn in Bewusstheit zu heben, dieses Dazwischen als einen Erkenntnisraum, in der eine Art von Erkenntnis entstehen kann, die überhaupt wahrscheinlich erst auf der Höhe dessen wäre, was wir in der immensen Komplexität der heutigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse brauchen. Wir können ja das gar nicht mehr aus isolierten Intelligenzen heraus alleine lösen. Das geht ja gar nicht.
Ja. Sie schreiben ja auch, dass diese neue Muse für ein neues Wir steht.
Ja, ein generatives Wir, ja.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was spannend ist, dem nachzugehen, dass die Welt, und jetzt meine ich vor allem unsere menschliche Welt, in eine Komplexität sich hineinentwickelt, die allein aus einer individuellen Wahrnehmung weniger und weniger bewältigbar ist.
Ja.
Das heißt, dass hier auch eine Intelligenz gefragt ist, die nur aus diesem gemeinsamen Wir-Raum und dieser gemeinsamen Intelligenz, die aus diesem dialogischen Raum entsteht, den wir nur gemeinsam halten können, bewältigbar ist. Und auch das, würde ich annehmen, ist Teil dieser Zukunftsfähigkeit, von der Sie sprechen.
Ja, und ein sehr wichtiges Paradox und eine Polarität, die das generative Wir schmälert in keiner Weise die elementare Bedeutung jedes individuellen Bewusstseins, jeder individuellen Intelligenz. Nur wenn wir Räume schaffen, in denen jeder von uns und jede an den vorderen Rand der je eigenen Möglichkeiten gehen kann, indem wir unsere Individualität voll ausschöpfen und an den Rand dessen gehen, dann kann dieses generative Wir sich auftun. Das klingt jetzt ein bisschen sehr hoch, aber jeder, der mal einen Dialogprozess miterlebt hat, weiß, wovon die Rede ist. Jeder, der, ja, also es wird ja auf der ganzen Welt erprobt inzwischen. Der Punkt ist, dass dieses generative Wir in wunderbar paradoxer Gleichzeitigkeit mit einem vollstens entfalteten individuellen Bewusstsein geboren werden möchte.
Ist es nicht so?
Ist doch klasse.
ist es nicht so, dass es ohne dem überhaupt nicht möglich ist?
Genau.
Ich glaube, dass es hier auch interessant ist, ähnlich wie wir den Begriff transrational im Absetzung zu dem Begriff prärational hier verstehen und zu sehen,
ja.
Es gibt beides, prärational und transrational, und beides ist eine Absetzung des rein Rationalen, aber das Transrationale hat eine völlig andere Qualität, weil es das Rationale mit einschließt, während das Prärationale sich dem Rationalen gegenüber noch nicht erschlossen hat. Das ist in gleicher Weise auch angedacht werden kann, dass es ein präindividuelles und ein transindividuelles Wir gibt und dass dieses transindividuelle Wir eine völlig andere Qualität hat als das präindividuelle Wir, das ja sozusagen das Individuum noch nicht gefunden hat. Mhm. Weil das transindividuelle Wir aus der freien Entscheidung des Individuums für diesen Wir-Raum entsteht. Das heißt, es braucht mich als Individuum in meiner freien Entscheidung, hier für etwas Größeres zur Verfügung zu sein. Das ist eine Freiheit, oder auf aus Freiheit geborener Wir-Raum, der völlig anders und auch in einer völlig anderen Verantwortlichkeit steht, weil ich als Einzelner, als Individuum ja nie, sagen, unter meine Verantwortung zurückgehen kann. Ich kann nie, wie ein Clan, wo ich einfach sage, ich bin Teil eines Clans und Teil des Clanseins heißt, dass ich ja auch aus diesem Clan nicht raus kann. Ja, das ist einfach, wer ich bin. Und das ist dieses präindividuelle Wir-Gefühl und nicht Wir-Gefühl, Wir-Realität, in der wir zwar zusammen sind, aber auch nicht sozusagen einzeln aus diesem Zusammenhang herausgehen können. Das ist die große Leistung der Individuation. Aber zu sagen, okay, wir haben zu uns selber als Ich gefunden, aber wir können aus diesem Ich heraus auch wahrnehmen, dass wir immer Teil eines großen, nicht getrennten Wir-Raums sind, den wir gemeinsam gestalten können. Das ist ein anderer Raum, der braucht mehr von mir, der braucht mehr Individualität, nicht weniger.
Ja, spannend, ne? Ja. Und dieses, also die unsere Mithörer und Mithörerinnen sind in diesem Denken, glaube ich, ganz gut beheimatet, während in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo man sich um nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsformen bemüht, Bewusstseinsdimensionen dessen, was es heißt, zukunftsfähig zu sein, sich nicht so ohne weiteres erschließen, ja, und zu unserer Arbeit gehört es auch, immer wieder Sprache zu finden, Bilder zu finden, die geeignet sein können, um solche feinen Wirklichkeiten dahin zu bringen, wo sie vielleicht fehlen, ohne dass es dort als esoterisch empfunden würde. Und da, glaube ich, kann die Kunst ein ganz, ganz gutes Vehikel sein. Und deswegen bin ich Beuys auch dankbar für das Bild der neuen Muse, weil in dem Moment, wo ich ein solches Bild habe, dann kann ich mit diesem Bild arbeiten, und dass die Kunst nun mal anders ist, wird von vornherein akzeptiert und kann Verständnis- und Kommunikationsportale öffnen.
Ist es nicht ein Großteil der Aufgabe, die zu leisten ist, hier eine Sprache zu entwickeln, die diese Räume mitgestalten kann, die also empfänglich für diese Räume ist, ohne diese Räume zu verstellen, weil Sprache hat immer auch die Gefahr, dass sie den Raum verstellt. Die Herausforderung, das ist ja letztendlich auch eine Kunstfertigkeit, Sprache so sprechen zu können, dass das Unaussprechbare immer mit angesprochen wird. Das heißt, es ist auch insofern direkt, so würde ich sagen, wirklich auch eine Frage einer Kunst, Sprache so entwickeln zu können. Und das ist, glaube ich, eine gemeinsame Herausforderung, die wir uns gemeinsam stellen müssen, dass diese Dimensionen anklingen können, ohne dass sie, dass wir sie mit Sprache zustellen.
Ja.
Und das ist etwas, was, was eine permanente, feinfühlige, nie endende Arbeit ist, die, die immer einen lebendigen auch Sprachraum eröffnet, den es aber braucht, um überhaupt zukunftsfähig in diesem auch subtilen Bereich zukunftsfähig zu sein. Natürlich all die anderen zukunftsfähigen Bereichen, die in der normalen Nachhaltigkeitsdebatte angesprochen werden, die braucht es ja auch. Die sind ja nicht ausgeschlossen.
Die braucht es auch.
Aber es braucht auch diese feinen Dimensionen. Und wir können diese feinen Dimensionen eigentlich nur mit Einschluss von Sprache uns zugänglich machen.
Ja, und da kommt zum Glück die Sprache selbst uns auch immer wieder zu Hilfe auf ganz unerwartete Weise. Irgendwann stieß ich auf das Wörtchen einst. Mhm. Ein schlichteres Wort kann man sich gar nicht denken. Und wenn wir uns vor Augen führen, wir können sagen, einst in den Kindheitstagen der Menschheit, ja, und wir können sagen, einst, wenn, wenn der Kapitalismus überwunden sein wird. Mhm. Beides ist eins. In diesem kleinen Wörtchen ist quasi die lineare Zeit schon aufgehoben. Da haben wir schon diese Allgegenwart, von der Jean Gebser spricht. Da haben wir schon die paradoxale Zeitqualität. Oder ein anderes Wort, was mich sehr berührt, das Wort Ahnen. Vormoderne Generationen, Kulturen wussten, was wir unseren Ahnen schuldig sind, denen, die uns vorausgegangen sind. Mhm. Und gleichzeitig gibt es mein Ahnen von etwas, was noch nicht existiert. Sowas spült die Sprache auch an uns heran.
Und die Sprache gleichzeitig so zu gestalten, dass sie sich einem rationalen Dialog nicht entzieht. Weil viel ist natürlich mythologisch ansprechbar und das ist auch die Kraft von mythologischer Sprache, dass sie wirklich Feinheiten und jeder, der ein Gefühl für Märchen hat, ist sich dessen bewusst, dass das Märchen Wahrheiten und Feinheiten ansprechen, die einer einfachen rationalen Analyse so nicht zugänglich sind. Wie können wir Sprache so entwickeln, dass die rationale Dimension und die Kritikfähigkeit, die wir ihr verdanken, uns nicht versagt bleibt und gleichzeitig wir deswegen diese Dimensionen, die einem reinen rational-analytischen Sprachgebrauch sich entziehen, uns nicht verschlossen bleiben. Ich glaube, das ist eine gemeinsame kulturelle Anstrengung, diese Dimensionen miteinander zu verbinden. Vielleicht ist das auch mit das, was mit integral, um dieses Wort zu bemühen, gemeint sein kann, die eine Integration von Lebensdimensionen, die eben hier auch transnationale Bewusstseinsräume aufmacht und aufschließt.
Und es ist eine Lebensarbeit. Na?
Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendezeit. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Ihr Buch zurückkommen. Sie sagen, es kommt im Sommer heraus. In welchem Verlag kommt es heraus? Und wann?
Im selben Verlag, wo auch die Rote Blume erschienen ist, das Buch, das ich mit Shelley Sachs zusammengeschrieben habe, 2013, bei Think Oya. Und es wird Ende Juni, Anfang Juli vorliegen. Mhm. Und es ist eine Sammlung von Essays zu dieser, das Wort Essay bedeutet ja nichts anderes als Versuch, ne? Ein Versuch über die Zukunftsfähigkeit, weil, was Sie gerade am Schluss beschrieben haben, diese Gratwanderung zwischen einer tastenden, sich öffnenden, suchenden, poetischen, mythischen Sprache und gleichzeitig einer diskursfähigen im herkömmlichen Sinn, das ist dafür ist der Essay eine sehr geeignete Form. Ja, und manchmal denke ich wirklich, dass auch jede menschliche Existenz im Grunde genommen sich vorstellen lässt als ein Essay, den das große Leben mit uns schreibt. So erscheint es mir manchmal.
Ja. Ich nehme an, Ihr Buch wird auch im Buchhandel überall erhältlich sein, wahrscheinlich auch über den Online-Buchhandel. Ich gebe ganz kurz noch Ihre Website dazu, auf der wahrscheinlich dann auch der Link zu Ihrem Buch sein wird. aber auch sonst viel von ihrer Arbeit einsichtig ist. Ihre Website hildegard-kurt.de. Hier finden wir von ihrer Arbeit mit der sozialen Plastik über ihre Publikationen, Vorträge, viel dessen, was Sie bereits gemacht haben. Und ich nehme an, ab dem Sommer dann auch den Zugang zu Ihrem Buch.
Ja, gewiss.
Frau Kurt, herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Danke für dieses Gespräch. Danke auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich glaube, es braucht immer wieder auch solche Gespräche, um unsere Zukunftsfähigkeit uns gemeinsam zu erarbeiten.
Vielen Dank allerseits den Mithörenden und Ihnen. Und ich hoffe, es ist ein bisschen gelungen, einen gemeinsamen Raum zu bilden miteinander. Ja, also, danke.
Einen schönen Abend.
Ihnen auch.